Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Rainer Brandes. Herzlich willkommen. Es ist nicht ganz leicht, den Überblick zu bewahren, wer wo WikiLeaks-Gründer Julian Assange was vorwirft. Das sehen auch 70 britische Abgeordnete so und fordern, die Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden nicht zu vergessen. Wir berichten gleich über die Initiative der Parlamentarier. Nach 10 Tagen dürfen die Migranten an Bord des Rettungsschiffes Alan Kurdi an Land. Und im Sudan ist nach der Absetzung des Staatspräsidenten jetzt auch der Geheimdienstchef zurückgetreten. Die USA haben offenbar doch noch reges Interesse an ihren Militärstützpunkten in Deutschland. Die Airbase Ramstein wird gerade erheblich ausgebaut. Darum geht's im Hintergrund um 7:20. Ein britisches Gericht hat ihn verurteilt wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Die USA werfen ihm Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Ursprünglich aber wurde Julian Assange von Schweden gesucht, wegen des Vorwurfes der Vergewaltigung. Die schwedische Justiz hat zwar das Verfahren vor 2 Jahren eingestellt, die Anwältin des mutmaßlichen Opfers verlangt jetzt aber, das Verfahren wieder aufzunehmen. Etwa 70 Abgeordnete in London fürchten, dass Schweden einfach übergangen wird. Burkhard Birke mit den Einzelheiten.
Julian Assange sollte nach Schweden ausgeliefert werden. Das fordern mehr als 70 Unterhausabgeordnete in einem Brief an Innenminister Sergej Javid und an die innenpolitische Sprecherin der Opposition Diane Abbott. Der Innenminister müsste nämlich bei konkurrierenden Auslieferungsgesuchen Prioritäten setzen. Und die Labour-Politikerin Diane Abbott hatte sich vehement gegen eine Auslieferung Assange in die USA ausgesprochen. Wir glauben, er hat Material veröffentlicht, das im allergrößten Interesse der Öffentlichkeit liegt. Die Entscheidung obliegt jetzt den britischen Gerichten. Wir wären jedoch sehr besorgt, wenn auf der Grundlage unserer Erkenntnisse Julian Assange in die USA ausgeliefert würde. Die USA haben die Auslieferung Julian Assange wegen Konspiration zum Computerhacking im Zusammenspiel mit der Whistleblowerin Chelsea Manning beantragt. Die Höchststrafe dafür wären 5 Jahre Haft. Der Vorwurf der USA ist jedoch nach Auffassung eines seiner US-Anwälte schwer zu beweisen. Alan Dershowitz heute in der BBC.
The question is if they can produce evidence that he actually hacked, as distinguished from discussing hacking and encouraging hacking.
Die Frage ist doch, ob man ihm nachweisen kann, dass er gehackt hat und nicht, dass er nur über Hacking gesprochen oder es ermutigt hat oder gar versucht hätte. Zudem gibt es auch den Präzedenzfall des Hackers Gary McKinnon, die Labour-Abgeordnete Diane Abbott.
I would remind the House of the case of Gary McKinnon.
Im Oktober 2012 hat die damalige Innenministerin und heutige Premierministerin ein Auslieferungsgesuch abgelehnt. Das gilt immer dann, wenn kein fairer Prozess droht oder aus gesundheitlichen Gründen wie bei McKinnon. Solche Einwände könnte Assange beim Auslieferungsgesuch Schwedens wohl nicht geltend machen. Für viele britische Parlamentarier wiegen die Vorwürfe der Vergewaltigung aus Schweden im Zweifelsfall ohnehin schwerer als die Computerhacking-Anklage aus den USA. Noch hat aber Schweden im Gegensatz zu den USA kein Auslieferungsgesuch gestellt. Das ursprüngliche Verfahren wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung ist eingestellt worden. Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung sind verjährt. Das Verfahren wegen Vergewaltigung kann aber bis August nächsten Jahres wieder aufgerollt werden. Geht es nach der Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers, soll es das auch. Assange, der seine 2. Nacht im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh verbracht hat, hat die Vergewaltigungsvorwürfe stets abgestritten. Er und WikiLeaks vermuteten dahinter einen Komplott, um ihn letztendlich wegen der Enthüllungen auf WikiLeaks in die USA auszuliefern. Im Juni 2012 war Assange in die äquatorianische Botschaft geflohen, um seiner Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Gegen 200.000 Pfund Kaution und 40.000 Pfund von 2 Bürgen war er damals auf freiem Fuß. Jetzt ist er der Kautionsflucht für schuldig befunden worden. Dafür drohen ihm 12 Monate Haft. Am 2. Mai soll vor Gericht dann erstmalig über das Auslieferungsgesuch der USA verhandelt werden.
Aus London war das Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke. Alan Kurdi, das Schiff der deutschen Nichtregierungsorganisation CI, trägt den Namen des Jungen, der 2015 tot an den türkischen Strand gespült worden war und dessen Bild um die Welt ging. Der Name des Schiffes ist also durchaus als Anklage an Europa zu verstehen, dass Europa weiter Menschen ertrinken lässt, zum Beispiel, weil kein Land die Rettungsschiffe anlegen lässt. 10 Tage hat die Alan Kurdi keine Erlaubnis bekommen, 62 Migranten von Bord gehen zu lassen. Jetzt dürfen sie in Malta an Land. Tassilo Forchheimer ist ARD-Korrespondent in Rom. Herr Forchheimer, die Menschen dürfen jetzt an Land, aber sie dürfen nicht in Malta bleiben. Wer nimmt sie denn auf?
Es sind 4 Länder, die sich bereit erklärt haben, Migranten aufzunehmen von diesem Schiff. Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg. Ausgehandelt hat das die EU-Kommission zusammen mit der maltesischen Regierung. Also das ist jedes Mal, wir kennen das inzwischen, ein langes, tagelanges Dealen darum, wer nun in diesem Einzelfall bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen.
Jetzt darf aber die Alan Kurdi trotzdem nicht auf Malta anlegen. Die Menschen müssen umsteigen auf ein maltesisches Schiff. Was soll das?
Im Grunde geht es die ganze Zeit darum, den Rettungsorganisationen das Leben schwer zu machen. Also noch extremer ist zum Beispiel Italiens Innenminister Salvini, der heute gejubelt hat. Das ist ein guter Tag. Kein einziger dieser Migranten wird italienischen Boden berühren, so hat er getwittert. Also es geht im Grunde darum, das private Rettungswesen auf dem Mittelmeer zum Erliegen zu bringen. Und tatsächlich ist die Alan Kurdi im Moment ja auch das einzige verbliebene Rettungsschiff, das da noch auf zivile Art und Weise Menschen aus dem Wasser fischt.
Sie haben das ja gerade schon erwähnt, wir kennen dieses Spielchen inzwischen schon in Anführungszeichen und man fragt sich ja, jedes Mal wird da neu verhandelt. Man könnte ja auch einfach eine Verteilungsquote auf EU-Ebene festlegen und dann wäre völlig klar, dass die Schiffe anlegen können und die Migranten dann umverteilt werden. Wie wird das eigentlich in Malta und in Italien, also den hauptbetroffenen Ländern, diskutiert?
Also man muss mal vorwegschicken, es ist nicht lange her, da haben wir über Zehntausende von Flüchtlingen diskutiert und tatsächlich klingt es einigermaßen lächerlich, da nur immer über einige wenige Dutzende zu diskutieren und umständlich im Einzelfall irgendwelche Verteilungsschlüssel festzulegen. Aber das scheint das Prinzip zu sein. Also gerade so Länder wie Malta und Italien, die legen es wirklich darauf an, diesen Prozess der Flüchtlingsrettung möglichst kompliziert zu machen und dafür bekommen die Politiker im Grunde auch von der Bevölkerung, von weiten Teilen der Bevölkerung Applaus. Also Salvini wird für seine harte Linie in der Migrationspolitik hier in Italien gefeiert und ganz ähnlich ist es auf Malta mit Ministerpräsident Muscat.
Und sehen Sie da irgendeinen Ausweg?
Nicht wirklich. Also Europa wird sich committen müssen oder zumindest die Staaten, die noch an eine Flüchtlingsrettung glauben, an die Notwendigkeit einer Flüchtlingsrettung glauben, werden sich irgendwie dazu durchringen müssen, klare Verteilungsquoten festzulegen, solange das eigentliche Problem nicht gelöst ist. Wir müssen uns klar machen, die Menschen kommen aus Libyen. Wir alle sehen zurzeit und hören in den Nachrichten, was in diesem Land gerade los ist. Natürlich ist das kein sicheres Drittland, wo man die Leute wieder hin zurückbringen kann. Aber genau das wird natürlich permanent von Menschen wie Salvini behauptet. Und er sagt, wir Italiener haben schon genug getan, jetzt sind die anderen dran. Und das ist wahrscheinlich wirklich die Lösung, dass sich die Länder, die da Verantwortung übernehmen wollen, die auch tatsächlich allgemein übernehmen und nicht in jedem Einzelfall.
Danke an Tassilo Forchheimer, live aus Rom. Na, erinnern Sie sich noch? Die Bilder von der Saarschleife, 20 Jahre ist das her. Die beiden SPD-Alpha-Tiere Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine und ihre Aussage, kein Blatt passe zwischen sie. Man kann ein Déjà-vu-Erlebnis bekommen. Statt Saarschleife dieses Mal Hochsauerland, statt Rot diesmal Schwarz. Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz gemeinsam bei einem Wahlkampftermin. Und sie tun so, als hätte es nie eine Konkurrenz zwischen ihnen gegeben. Matthias von Lieben hat die beiden für uns beobachtet.
Eigentlich sollte die Bühne gestern Abend Peter Liese gehören, dem Spitzenkandidaten der NRW-CDU für den Europawahlkampf. Doch zum Wahlkampfauftakt in einer Schützenhalle im Hochsauerland kamen die mehr als 1000 Gäste nicht nur wegen ihm, sondern auch wegen der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Zum ersten Mal nach der Wahl für den CDU-Parteivorsitz vor rund 5 Monaten traten die beiden wieder gemeinsam auf.
Naja, also in der Zeit haben wir uns schon relativ häufig gesehen. Und es war auch angenehm,
sagt Friedrich Merz, der nur 50 Kilometer entfernt seinen Wohnsitz hat. Ein Heimspiel, das sich auch in viel Applaus niederschlägt. Er und Kramp-Karrenbauer haben immer wieder telefoniert, sich abgestimmt über bestimmte Themen, erzählte Merz gelassen. Geschlossenheit im Wahlkampf, das wollte er ausstrahlen.
Ich möchte, dass die CDU Deutschlands, ich möchte, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als unsere Vorsitzende erfolgreich ist. Und dazu kann ich und will ich beitragen.
Kramp-Karrenbauer ging darauf nicht ein. Nach der Veranstaltung jedoch auf Wirtschaftsminister Peter Altmaier, an dem in den vergangenen Tagen sowohl CDU-intern als auch aus der deutschen Wirtschaft Kritik laut geworden war, vor allem an seiner Industriestrategie. Dass Kramp-Karrenbauer und Merz gemeinsam auftraten, vor diesem Hintergrund besonders pikant. Denn vor allem die wirtschaftsliberalen, konservativen CDU-Mitglieder sähen Merz gerne auf Altmaiers Position.
Wir haben einen Wirtschaftsminister, Peter Altmaier, von dem ich der Meinung bin, dass er die richtigen Debatten anstößt und von dem ich sehr froh bin, dass er im Amt ist.
Zuvor spricht die CDU-Chefin über sichere EU-Außengrenzen. Merz betont in seiner Rede die wirtschaftliche Bedeutung der EU, hebt den Freihandel hervor. Trotzdem, oder gerade deswegen, die Debatte um Altmaier und Merz geht weiter. Bedingt auch dadurch, dass Merz im Juni als Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats kandidieren wird. Heute Abend trifft sich die Regierungsspitze von morgen, hatte bereits vor der Veranstaltung der Vorsitzende der konservativen Werteunion Alexander Mitsch die Personaldiskussionen weiter angeheizt. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans verteidigt Altmaier hingegen heute in einem Interview mit der Zeitung Die Welt. Sein Masterplan Industrie sei ausgesprochen wohltuend, so Hans. Er erwarte, dass sich jetzt die ganze CDU um Altmaier schare. Altmaier selbst versuchte gestern im Gespräch mit dem Deutschlandfunk gelassen mit der Debatte umzugehen.
Ich habe nicht den Eindruck, dass innerhalb der Partei gesägt wird, sondern ich habe die ganz bestimmte Auffassung, dass wir in den letzten Monaten in Deutschland schwierige politische Debatten hatten, auch innerhalb der CDU. Es hat einen Führungswechsel gegeben mit knappen Mehrheiten. Und dass dann im Nachgang darüber Diskussionen geführt werden, das ist eigentlich der Normalfall von Demokratie.
Klar, auch er habe einiges auszusetzen an Altmaiers Industriestrategie, sagt Carsten Linnemann, der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, heute Morgen im Deutschlandfunk. Doch
was Peter Altmaier geschafft hat, er hat dieses Thema auf die Agenda gehoben durch seine Zuspitzung. Und jetzt lass uns doch mal über die Sache streiten.
Zugleich sprach sich Linnemann für eine inhaltliche Erneuerung der CDU aus und dafür, die Wirtschaft wieder in den Mittelpunkt des politischen Interesses zu rücken. Ob es dafür wichtig sei, dass im Wirtschaftsministerium ein ehemaliger Praktiker wie Friedrich Merz sitzt, zugleich ein Vertrauter von Linnemann.
Das muss die nächste Bundeskanzlerin entscheiden. Das ist ja das Gute in Deutschland, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin entscheidet, wer ins Kabinett kommt. Und diese Frage stellt sich heute überhaupt nicht.
Zumindest nicht für Carsten Linnemann. Aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio berichtete Matthias von Lieben. Angela Merkel, die Klimakanzlerin. Das ist lange her. Heute ist klar, die verbindlichen Klimaschutzziele für 2020 werden wir nicht schaffen. Jetzt aber kündigt die Kanzlerin einen Rahmen an, wie immerhin die Ziele für 2030 zu erreichen sind. Franka Welz.
Merkel sprach von einem Weg mit gewaltigen Anstrengungen und sagte, für das Ziel bis 2030 mehr als die Hälfte der CO2-Emissionen des Jahres 1990 zu reduzieren, sei noch eine Vielzahl von weiteren Schritten notwendig.
Ziel ist es, dass wir bis zum Jahresende die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür setzen, dass wir die Klimaziele von 2030 erreichen.
Ein wichtiger bereits vorliegender Baustein sei das Ergebnis der Kommission zum Kohleausstieg. Nun gelte es auch in den anderen Bereichen wie Bauen, Verkehr und Landwirtschaft entsprechende Beschlüsse zu fassen. Für eine erfolgreiche Energiewende habe die Bundesregierung bereits vieles auf den Weg gebracht, betonte Merkel. Mit einem Anteil von 38% seien die erneuerbaren Energien inzwischen der wesentliche Bestandteil der deutschen Energieversorgung.
Wichtig ist jetzt, dass wir vor allen Dingen im Speicherbereich vorankommen und im Leitungsausbau.
Den Ansatz der Bundesumweltministerin, künftig Einsparziele verbindlich einzelnen Bereichen, wie etwa dem Verkehr, zuzuordnen, stellte die Bundeskanzlerin in Frage. Die Regierung müsse noch einmal diskutieren,
ob wir sektorweise CO2 einsparen oder ob wir die Bepreisung von CO2 insgesamt noch stärker in den Fokus rücken.
Eine solche CO2-Abgabe würde fossile Brennstoffe wie Benzin, Kohle, Heizöl oder Gas verteuern. Bundesumweltministerin Schulze von der SPD hält einen CO2-Preis grundsätzlich für ein sinnvolles Instrument.
Um zu sagen, wir verbrauchen weniger Sprit, wir machen das mit dem Heizen anders, wir sanieren die Häuser insgesamt besser.
Das müsse aber fair gestaltet werden, um Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen nicht zusätzlich zu belasten. Im vergangenen Jahr hat Deutschland erstmals seit längerem wieder Fortschritte beim Klimaschutz gemacht. Nach kürzlich vorgestellten Berechnungen des Umweltbundesamtes wurden 2018 rund 41 Millionen Tonnen Treibhausgase weniger freigesetzt als 2017. Das ist ein Rückgang um fast 5%. Das Umweltbundesamt hat sich wiederum in die Diskussion um gefährliche Luftschadstoffe eingeschaltet. Die Behörde dringt auf strengere Grenzwerte für Feinstaub. OBA-Präsidentin Krautsberger verwies in der Süddeutschen Zeitung auf entsprechende Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Daher halte ihre Behörde eine Diskussion über schärfere Grenzwerte für erforderlich. Dem Bericht zufolge prüft auch die Weltgesundheitsorganisation schärfere Richtlinien für Feinstaub. Er gilt als eine Ursache für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, für Lungenkrebs und Diabetes. Die EU-Grenzwerte für Feinstaub werden in Deutschland zwar in der Regel eingehalten, liegen allerdings in etwa doppelt so hoch wie von der WHO empfohlen. In der vergangenen Woche sind die Gefahren durch Feinstaub wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte in einem Gutachten zwar die Gefahren durch Stickoxide von Dieselfahrzeugen bestätigt, Feinstaub jedoch als das weitaus schwerwiegendere Problem eingestuft. Die Wissenschaftler forderten daher zusätzliche Anstrengungen, um die Feinstaubkonzentrationen in der Luft zu verringern.
Aus dem ARD-Hauptstadtstudio war das Franka Wels. Der Sudan erlebt gerade in atemberaubender Geschwindigkeit einen Umbruch, wie er noch vor wenigen Wochen wohl kaum denkbar gewesen wäre. Erst hat am Donnerstag das Militär den Langzeitdiktator Omar al-Bashir abgesetzt. Nur einen Tag später ist dann der Chef der Militärregierung zurückgetreten. Und jetzt gibt auch noch der Geheimdienstchef sein Amt ab. Björn Blaschke mit den Hintergründen.
Der neue Militärführer des Sudan hat die Freilassung aller politischen Gefangenen angekündigt, die in den vergangenen Monaten bei Protesten gegen Langzeitdiktator Omar al-Bashir verhaftet worden waren. Zudem versprach Militärchef Abdel Fattah al-Burhan in einer Fernsehansprache, den Machtapparat des gestürzten Bashir mit der Wurzel auszurotten. Verantwortlich für die Verhaftung tausender Aktivisten, Oppositioneller und Journalisten sowie für den Tod von Dutzenden Demonstranten war der Leiter des gefürchteten sudanesischen Geheimdienstes. Der ist jetzt zurückgetreten. Er galt als einer der mächtigsten Männer des Landes nach Omar al-Bashir. Der war Donnerstag nach 3 Jahrzehnten entmachtet worden. In der vergangenen Nacht hatten Sudanesen in Khartoum bereits den Abgang von Awad ibn Auf gefeiert. Nachdem Ibn Auf Donnerstag Bashirs Sturz verkündet hatte, war er als Vorsitzender des neu gegründeten Militärrates vereidigt worden. Gestern Abend dann trat Ibn Auf von diesem Amt überraschend wieder zurück. Im Staatsfernsehen wandte Ibn Auf sich an die Sudanesen. Ich verkünde, dass ich, der Kopf des militärischen Übergangsrates, dieses Amt aufgebe. Ich habe für diesen Posten jemanden ausgewählt, dessen Erfahrung ich traue und auch seiner Effizienz, seiner Ernsthaftigkeit. Und ich setze mein Vertrauen darin, dass er dieses Schiff an sichere Ufer steuern wird. General Abdel Fattah Burhan wird mein Nachfolger als Kopf des militärischen Übergangsrates. Ibn Auf stand Diktator Omar al-Bashir sehr nahe. Als Ex-Militärgeheimdienstchef war er in die Massaker in der sudanesischen Provinz Darfur verwickelt. Sein Nachfolger im Amt des Militärrates, Burhan, gilt als Mann mit einem Lebenslauf, der deutlich sauberer ist. Und er gilt als Mann, der auf die Demonstranten zugehen könnte. Ibn Auf wurde von den Demonstranten wegen seiner Vergangenheit abgelehnt. Mit seinem Rücktritt erfüllte er eine ihrer Forderungen. Das deutete er in seiner Rücktrittsrede auch an. Unser Rat an dieses Volk und seine großartige Armee ist, dass wir durch Treffen und Gespräche die dringend benötigten Lösungen für die Probleme unseres Sudan erreichen können. Und ich sage mit allem Nachdruck, dass diese Entscheidung gefällt wurde, um die Dinge nicht zu verzögern. Noch einmal, um die Dinge nicht zu verzögern. Der Militärrat hatte angekündigt, in 2 Jahren eine Wahl abzuhalten. Gestern zeigten sich die Militärs in dieser Frage kompromissbereit, aber Aber die Demonstranten misstrauen ihnen und äußern dieses Misstrauen auch deutlich. So kündigte ein wichtiges Oppositionsbündnis nach den Rücktritten Ibn Aoufs und des Geheimdienstchefs weitere Proteste an. Das Gewerkschaftsbündnis SPA erklärte, die Demonstranten würden die Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte in der Hauptstadt Khartoum genauso fortsetzen wie Aktionen in anderen Städten. Und zwar bis die Macht komplett an eine zivile Übergangsregierung gehe.
Der Sudan im Umbruch, Björn Blaschke berichtete aus Kairo. Zweimal schon haben sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un getroffen. Jetzt zeigt sich Kim zu einem dritten Treffen bereit. Katrin Erdmann.
Ein dritter Gipfel ja, aber nur, wenn sich die USA bewegen und ein faires und für beide Seiten akzeptables Angebot vorlegen. Das sind die Bedingungen von Kim Jong-un. Damit wiederholt der nordkoreanische Führer das, was er seit Beginn der Verhandlungen vor knapp einem Jahr auch mit Südkorea immer gesagt hat, ohne weiter ins Detail zu gehen. Bis zum Jahresende wolle er auf eine, Zitat, mutige Entscheidung der USA warten, so Kim weiter, der zugleich seine Beziehung zum US-Präsidenten als exzellent bezeichnete. Dann sei er auch bereit, ein gemeinsames Dokument zu unterzeichnen, so wie es eigentlich bereits in Hanoi beim zweiten Gipfel im Februar geplant war. Das zweitägige Treffen war ergebnislos zu Ende gegangen, nachdem sich beide Seiten nicht auf einen Kompromiss bei der Abrüstung Nordkoreas und der Lockerung der Sanktionen verständigen konnten. Erst in dieser Woche hatte Kim Jong-un in der Volksversammlung sein Land eingeschworen, weiter auf Selbstständigkeit und wirtschaftliche Entwicklung zu setzen. Zudem vollzog er innerhalb der Führungsspitze einen Generationenwechsel. Der 91-jährige Top-Politiker Kim Jong-nam, so etwas wie das protokollarische Staatsoberhaupt, wurde durch den jüngeren Cho Ryong-hae ersetzt. Beide hatten auch am letzten Gipfeltreffen mit Trump teilgenommen.
Aus Tokio war das Katrin Erdmann. Dass in Afghanistan alle am Krieg Beteiligten Kriegsverbrechen begangen haben und teilweise auch noch begehen, daran kann wohl niemand zweifeln. Und das heißt eigentlich, das ist ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof. Der aber will nicht ermitteln, weil die Richter keine Aussicht auf Erfolg erkennen. In Afghanistan sind Menschenrechtlerinnen enttäuscht, berichtet Bernd Muschborowska.
Während US-Präsident Donald Trump die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes ICC in Den Haag als einen Sieg des internationalen Rechts bezeichnet, reagieren Menschenrechtsaktivisten in Afghanistan mit Bestürzung. Der ICC hatte bekannt gegeben, dass er keine Ermittlungen zu mutmaßlichen Verbrechen der USA in Afghanistan einleiten werde. Auch den Antrag der Chefanklägerin beim ICC, Fatou Bensouda, eine Untersuchung zu Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen einzuleiten, wurde abgewiesen. Zur Begründung hieß es, die Parteien, gegen die ermittelt würde, darunter die USA, afghanische Behörden und die Taliban, würden nicht kooperieren. Eine Ermittlung und auch eine mögliche Strafverfolgung hätten somit keine Aussicht auf Erfolg. Die USA hatten in den vergangenen Monaten Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof ausgeübt, keine Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen von US-Soldaten in Afghanistan zuzulassen. Der ICC-Anklägerin Bensouda wurde sogar die Einreise in die USA verweigert. Die Entscheidung, nicht zu ermitteln, sei eine Enttäuschung für die Opfer, sagte die Vorsitzende der unabhängigen Menschenrechtskommission von Afghanistan, Sima Sama. Damit riskiere man, die Täter in Afghanistan zu weiteren Verbrechen zu ermutigen, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. Auch der Menschenrechtsaktivist Abdul Wadud Pedram befürchtet, dass für eine möglichst schnelle Einigung bei den sogenannten Friedensgesprächen zwischen den USA und den Taliban die Menschenrechtsverletzungen der vergangenen Jahre unter den Tisch fallen könnten.
In Afghanistan, unfortunately, war crimes and crimes against humanity.
Es gab viele Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in Afghanistan. Als der Internationale Strafgerichtshof im Jahr 2017 dazu aufgefordert hat, entsprechende Klagen vorzubringen, wurden mehr als 600 Fälle eingereicht, von denen insgesamt eine 500.000 Menschen betroffen waren. Und dann haben die USA riesigen Druck ausgeübt, auf Ankläger und auch auf Richter des ICC. Aber die Menschen in Afghanistan warten auf Gerechtigkeit. In Afghanistan hätten nicht nur die USA Kriegsverbrechen begangen, klagt Menschenrechtsanwalt Pedram. Auch die Taliban und selbst afghanische Politiker, die heute über die Zukunft des Landes entscheiden, hätten sich in dem jahrzehntelangen Krieg und Bürgerkrieg schuldig gemacht. Und diejenigen, die in die Konflikte der Vergangenheit verwickelt waren, sitzen heute am Tisch und reden miteinander über Frieden.
come together and sit to talk to each other.
Mit dem Ziel, die bevorstehende nächste Gesprächsrunde in Doha zum Erfolg zu führen, wurden jetzt sogar hochrangige Vertreter der Taliban von der schwarzen Liste der Vereinten Nationen gestrichen. Wie auf der Webseite des UN-Sicherheitsrates verkündet wurde, sind darunter unter anderem der Vizechef der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar. Die Taliban wiederum kündigten, ungeachtet der laufenden Friedensgespräche und trotz des Entgegenkommens der UN, ihre Frühjahrsoffensive an. Sie trägt den Namen Al-Fatah, was so viel heißt wie Sieg.
Bernd Muschborowska berichtete. Es ist Wochenende, es ist 18.35 Uhr, es gibt Sport im Deutschlandfunk. Bitte schön, Matthias Friebe.
Und es gibt die Fußball-Bundesliga und da war heute Nachmittag auf dem Papier die Partie Dritter gegen Sechster das Topspiel. Am Ende setzte sich der Dritte, RB Leipzig, klar mit 2:0 gegen Wolfsburg durch und nimmt damit die Königsklasse ganz fest in den Blick. Thomas Kunze.
RB Leipzig bleibt straff auf Champions-League-Kurs und das nach diesem souveränen 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg auch hoch verdient. Kevin Campbell sorgte nach 17 Minuten mit seinem schönen Linksschuss aus 18 Metern Entfernung für die Führung, die Timo Werner 10 Minuten später dann verdoppeln konnte. Werner traf nach einer schönen Sabitzer-Flanke per Kopf. Wolfsburgs Abwehr hatte Leipzigs Stürmer aus den Augen verloren. Nach dem Wechsel wurde Wolfsburg dann etwas stärker. Ginzek hatte den Ausgleich auf dem Fuß, Leipzigs Keeper Gulacsi aber konnte den Ball festhalten. Danach spielte nur noch RB Leipzig. Werner, Forsberg und auch Haidara hatten größte Chancen zu erhöhen, ein weiterer Treffer aber fiel nicht und so schlägt Leipzig Wolfsburg hochverdient mit 2:0.
Mit 1:0 gewonnen und damit nach der Krise der letzten Wochen zurück in der Spur ist Bayer Leverkusen. Philipp Sommer über den knappen Auswärtssieg heute beim VfB Stuttgart.
Nicht mit Spektakel, mit Effektivität beendet Bayer Leverkusen seine Serie von 3 Niederlagen in Folge und gewinnt völlig verdient am Ende 1:0 beim VfB Stuttgart. Nach einem sehr langsamen Start fand Leverkusen nach 35 Minuten ins Spiel, hatte es schon in der ersten Hälfte die große Chance in Führung zu gehen durch Volland. Da reagierte Zieler noch hervorragend. Nach der Pause dann ein etwas glücklicher Elfmeter als Castro am äußersten Ende des 16ers mit dem Rücken zum Tor Volland faulte. Havertz verwandelte ganz sicher rechts unten zum 1:0. Dieses Tor hatte Bestand, weil dem VfB offensiv überhaupt nichts einfiel, um hier nochmal einen Treffer zu erzielen.
Und mit dem gleichen Ergebnis gewann heute auch Mönchengladbach auswärts bei Schlusslicht Hannover 96. Werder Bremen dagegen bleibt ganz klar auf Kurs Europa League. Durch einen 2:1 Heimsieg gegen Freiburg sind die Bremer wieder Sechster in der Tabelle. Henry Vogt.
Geduld war gefragt für Werder in der Partie gegen den SC Freiburg. Trotz überlegender erster Halbzeit bis zur 76. Minute musste die Mannschaft warten, ehe Davy Klaassen das 1:0 erzielte. Nach Zuspiel von Rashica aus kurzer Distanz ein umstrittener Treffer. Der Videobeweis musste Klarheit bringen. Gebre Selassie machte mit seinem zweiten Treffer nach 84. Minute eigentlich alles klar, ehe Waldschmidt dann allerdings Sekunden vor dem Ende in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen konnte für die Freiburger. Die Zeit reichte aber nicht mehr, um am Ende noch zu egalisieren. Verdient wäre es letztlich auch nicht gewesen, denn Werder zeigte das dominantere Spiel hier im Weserstadion.
Und aktuell läuft das Abendspiel in der Bundesliga zwischen Dortmund und Mainz. Nach 5,5 Minuten steht es 0:0. Die deutschen Handballer haben sich souverän und vorzeitig für die EM im kommenden Jahr qualifiziert. Thomas Kos über den Sieg heute gegen Polen.
Das Team von Bundestrainer Christian Prokop holte den noch fehlenden Punkt mit einem mühsamen 29:24 Erfolg gegen Polen. Vor den über 10.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena im Westfälischen Halle tat sich die DAB-Auswahl gegen das neu formierte polnische Team im ersten Durchgang sehr, sehr schwer. 16:16 stand es nur zur Pause. Erst nach dem Wechsel spielte Deutschland engagierter und phasenweise konzentrierter in Abwehr und Angriff und konnte sich so entscheidend absetzen. Auch dank der 10 Tore von Kapitän Uwe Gensheimer und den zahlreichen Paraden von Torhüter Silvio Heinevetter. Damit haben die beiden abschließenden Qualifikationsspiele im Juni eher Testcharakter. Die Europameisterschaft 2020 steigt in Norwegen, Schweden und Österreich.
Tag 1 der Finals bei der Turn-Europameisterschaft in Stettin. Aus deutscher Sicht ohne zählbare Erfolge. Im deutschen Team wartet man auf den Tag morgen. Florian Winkler.
Mit dem ersten Tag der EM-Gerätefinals hatten die deutschen Turner nichts zu tun. Doch die Zuschauer in der Stettiner Arena staunten besonders über ein Team. Gleich 4 Titel gingen an Russlands Turnriege. Am Boden siegte souverän Weltmeister Arto Dalaloyan. Teamkollege Denis Ableasin wurde Europameister an den Ringen. Bei den Frauen holte sich Maria Maseka Gold am Sprung. Anastasia Iljankova durfte sich über Platz 1 am Stufenbarren freuen. Der Brite Max Whitlock gewann als Olympiasieger erwartungsgemäß den Titel am Pauschenpferd. Am Sonntag turnt dann Pauline Schäfer um eine EM-Medaille am Schwebebalken.
Morgen früh deutscher Zeit wird in Shanghai der 1000. Formel-1-Grand Prix der Geschichte gestartet. Von Platz 1 beginnen wird das Rennen morgen ein Silberpfeil, Valtteri Bottas im Mercedes. Jens Gideon.
Damit holte sich der WM-Spitzenreiter die 1000. Pole-Position der Formel-1-Geschichte. Zum 7. Mal in seiner Karriere steht Valtteri Bottas damit auf Startplatz 1. In der Qualifikation von China war er heute den Hauch von 200stel Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist mit Platz 3 erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der deutliche Rückstand der Roten in den schnellsten Runden des Wochenendes dämpft auch die Hoffnungen für das Rennen morgen. Der zweite Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg im Renault, qualifizierte sich für Startplatz 8.
Mehr zu alledem gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Dann auch ein Gespräch mit dem Chef der schwedischen Olympia-Bewerbung für 2026 und noch einmal der Rückblick auf den Rücktritt von Dirk Nowitzki in der NBA.
Matthias Friebe, Dankeschön. Das waren die Informationen am Abend. Um 6:55 kommentieren wir ein März und eine Seele. Die Union spielt Einigkeit. Ich bin Rainer Brandes. Tschüss.